von scharfem Geist oder in ihm ist Kraft. Sein Name ist, so möchte ich es mal überschreiben, ist Programm. Boas. Natürlich steht Boas im Buch Rut. Und wenn man so dieses Buch Rut liest, da bleibt einem dann, da geht es einem gar nicht anders, als dass du einfach, ja, sage ich jetzt einmal, nur staunen kannst, beeindruckt sein kannst von dieser Frau Ruth. Aber ich möchte wissen, wie viele Predigten ihr in der Zwischenzeit schon über die Ruth gehört habt. Mit Sicherheit schon einige. Und dann fiel mir ein, Boas. Habe ich überhaupt schon mal eine Predigt über Boas gehört? Und ich muss das einfach verneinen. Ja, natürlich weiß ich, Boas ist dann der Mann von Ruth gewesen. Aber Boas, kennt man ihn überhaupt? Er ist immer nur so als Randfigur erschienen. Ja, er war, wie man so sagt, der Löser. Und das war alles. Aber Boas ist ja nicht nur einfach eine Randfigur, sondern er ist eine wirklich absolut wichtige Person. Und als ich mir jetzt den Boas dann genauer angeschaut habe, also ich habe dann das Buch Rut anschließend noch gelesen, es war dann irgendwann 12:30, als ich ins Bett gekommen bin, und war dann, nachdem ich das Buch Rut gelesen habe, umso überzeugter, was das für ein Mann ist, wie beeindruckend dieser Mann ist. Und ja, einfach wie großartig. Und man hört über den gar nichts. Und so möchte ich einfach diesen Mann, einfach über den Mann predigen und einfach so ein klein wenig so diese Charaktere dieses Mannes am Anfang von dieser Predigt schon hervorheben. Was ich als ganz, ganz wichtig empfinde, ist, dass er gottesfürchtig war. Gott, und das haben wir ja vorhin auch in diesem Lied schon so zum Ausdruck gebracht, der war der Mittelpunkt in seinem Leben. Es hat sich sein Leben um diesen lebendigen Gott gedreht. Ja, er war angesehen, er war eine Persönlichkeit, die auch eine gewisse Stellung in der Gesellschaft hatte, war natürlich auch aufgrund dessen vermögend. Aber was man auch von ihm sagen könnte, er war großherzig. Was heißt das Wort großherzig? Er hatte einfach ein großes Herz. Er war, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll. Ja, einfach, er war sehr, er hatte einfach ein sehr großes Herz für unterschiedlichste Menschen. Er war verständnisvoll. Er war aber auch gesetzestreu. Er war großzügig. Ja? Dann war er keusch. Das heißt, er hat nicht einfach seine Stellung benutzt und all möglichen Dinge getan, die er so in seiner von seinem Reichtum und seiner Stellung her machen hätte können. Aber er war auch pflichtbewusst. Er war auch nicht nachtragend. Und ich möchte es dann noch abrunden. Er war auch Gott gehorsam. Gottesfürchtig und Gott gehorsam. Und da mitten sind eine ganze Haufen Dinge, die ihn charakterisieren. Das ist nicht großartig. Und wenn wir so ein klein wenig genauer hineinschauen in das Leben von dem Boas, dann werden wir genau das alles erkennen. Eben diese Großherzigkeit, verständnisvolles Verhalten, seine Gesetzestreue, Großzügigkeit, seine Keuschheit, sein Pflichtbewusstsein und dass er eben auch nicht nachtragend war. Und man könnte einfach auch, und da möchte ich jetzt von Boas einen ganz kleinen Blick wegwerfen, auf das Leben von Naomi werfen oder auf das, ja, einfach ihr zurückliegendes Leben Und da könnte man einfach sagen, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Man muss sich vorstellen, Elimelech, ja, es war eine Hungersnot. Ja, er hatte eine Frau, er hatte zwei Söhne. Und es war sicherlich nicht einfach, ja, mit dem, was er an Land zur Verfügung hatte, ja, seine Familie zu versorgen. Aber was macht dieser Mann? Er kehrt Israel den Rücken. Und ich möchte es einfach mal weitergehen ein Stück weit. Er kehrt nicht nur Israel den Rücken, sondern er kehrt auch Gott dem Rücken. Und was macht er? Er geht nach Moab. Und Gott hat im Alten Testament, im dritten oder fünften Buch Mose, sehr deutlich gesagt, du sollst dieses moabitische Volk nicht in deine Versammlung aufnehmen. Und was macht Elimelech? Er geht zu den Moabitern. Ein Volk, was immer wieder auch feindlich Gott gegenüber stand. Und wenn man die Geschichte so ein ganz klein wenig weiß, woher kommt dieses moabitische Volk, das ist entstanden, indem die eine Tochter von Lot ihn verführt hat, also betrunken gemacht hat, mit ihm Sex hatte und dadurch dieser Moab entstanden ist. Aus einem sündigen Verhalten einer Frau ist dieses Volk entstanden. Und darum hat Gott gesagt, nein, nehmt die nicht in eure Versammlung auf. Und was macht Elimelech? Er geht dorthin. Und es dauerte nicht sehr, sehr lang, dann starb dort Elimelech. Aber ich denke, dass seine Söhne in dem Fall schon, ja, sage ich jetzt mal so, stattlich oder standhaft waren, dass sie sicherlich die Entscheidung treffen hätten können, zurückzugehen nach Israel. Aber was haben sie gemacht? Sie sind dort geblieben und sie haben sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich beide eine moabitische Frau genommen. Was Gott ja auch nicht wollte. Denn genau da haben sie dann das getan, haben im Grunde genommen in Form dieser Frauen diese Moabiter in ihre Versammlung aufgenommen, wenn man es im übertragenen Sinn sieht. Und was passiert? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob das 10 Jahre nach dem Tod von Elimelech war oder ob das jetzt 10 Jahre war, nachdem sie von Jerusalem weggegangen sind. Das konnte ich jetzt nicht so richtig herauslesen und herausfinden. Auf jeden Fall 10 Jahre später starben auch die beiden Söhne von Naomi. Und was blieb dieser Frau jetzt noch? Ihre beiden Schwiegertöchter, die beide aus einem Volk kamen, was eigentlich Gott nicht wollte. Und sie tat das einzig Richtige. Sie kehrte um. Sie kehrte um und ging zurück nach Israel. Und wir kennen alle diese Geschichte, dass sie dann gesagt hat, okay, komm, ich kann von euch, meinen beiden Schwiegertöchtern, nicht erwarten, dass ihr jetzt mitgeht. Doch geht zurück, sucht euch junge Männer, die einfach für euch sorgen, die für euch da sind. Und hat sie überredet, die eine konnte sie, hat sie überredet, aber Ruth, die war einfach hartnäckig. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass einfach Ruth anhand von dem Leben, auch von der Naomi, anhand dessen, wie sie von ihrem Gott gesprochen hat, wie sie vielleicht auch mit Gott in ihrem Leben dort in diesem fremden Land umgegangen ist, gemerkt, da ist was anders. Dieser Gott ist anders. Und hat einfach gesagt, am Schluss, als dann Naomi dann wirklich am Ende war mit ihrem Überreden, sagt sie, du dring nicht in mich. Ich habe einen Entschluss gefasst, ich gehe mit dir. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das war die Haltung, mit der Ruth dort nach Israel mit Naomi zurückging. Und allein, ihr seht, ich merke jetzt, ich komme jetzt schon in Schwärmen über die Ruth. Ja, aber mir war es jetzt einfach wichtig, uns bewusst zu machen, dass selbst wenn jemand auf einem falschen Weg geht, er umdrehen kann und zurückgehen und Gott wird ihn auch wieder aufnehmen. Und was hat Gott jetzt hier gemacht? Und darum kann ich wirklich sagen, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und das Leben von Naomi, das wäre, keine Ahnung, was mit der passiert wäre. Aber Ruth hat sich auf ihre Seite gestellt, ist mit ihr gegangen und sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie wusste nicht, ob sie irgendwann absolut im Armut versinken. Aber sie hat gesagt, nein, ich möchte diesem Volk, ich möchte zu diesem Gott gehören und ich möchte meine liebevolle, nette, gute Schwiegermutter, ich möchte sie unterstützen. Und das tat sie. Und den ersten Schritt, den sie dann ging, als sie wieder zurückgegangen sind, sie hat dann zu Naomi gesagt, das anscheinend, und daher denke ich, dass sie auch gewisse Vorstellungen von dem hatte, wie das im Volk Israel funktioniert. Sie hat gesagt, du, ich gehe auf ein Feld und sammel Getreide. Und was machte sie? Ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Das sind Leute, die gehen vorweg, die nehmen so einen Bündel Stroh, also Getreide, schneiden das ab, das wird ja bewegt und dann fallen ja nicht so ganze Getreide, wie sagt man, Garten runter, sondern, oder Ähren, sondern was fällt runter? Körner. So, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Ruth marschiert hinter diesen Schnittern her und dann gebückt, der hat garantiert abends das Kreuzweg getan, das kann man sich nicht vorstellen, und sammelt diese einzelnen kleinen Körner auf. Das musst du dir mal vorstellen. Und nach dem ersten Tag heißt es, sie hatte ein Eva zusammengesammelt. Ein Eva sind circa 22 Liter. Also, oder vielleicht kann man aus, ob man sagen kann, 22 Kilo, weiß ich jetzt nicht, vielleicht sind 22 Liter auch 17 oder 18 Kilo, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nachgemessen. So, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist nicht einmal ein Sack voll. Den ganzen Tag gebuckelt, um diese Körner aufzulesen, aufzusammeln. So, und dann passiert Folgendes. Dann kommt der Besitzer dieses Landes und sieht da, oh, junge Frau, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommt. Und dann erkundigt er sich erstmal. Sagt, du, wer ist das überhaupt? Und dann erklärt er ihm quasi sein Knecht, du, das ist die Ruth, die ist mit der Naomi aus Moab wieder zurückgekommen und sammelt schon den ganzen Tag. Sie hat nur ganz kurz, so, das muss man sich auch mal vorstellen, es war ja nicht nur so kalt wie heute, sondern wo du dann sagst, okay, durchs Arbeiten wird es da warm, sondern im Gegenteil, die haben geschwitzt wie verrückt, weil es einfach heiß war. So, und dann freust du dich sicherlich, wenn du mal in einen Unterschlupf gehen kannst, kurz in den Schatten gehen, um dann wieder Kraft zu sammeln und weiterzumachen. Was hat die Ruth gemacht? Sie ist rausgegangen und hat den ganzen Tag in der prallen Sonne gearbeitet, aufgelesen. Und das unermüdlich. Und nur ganz, ganz kurz, sagte der, hat sie einfach Schutz gesucht im Schatten, im Haus und dann ging sie wieder raus. Und er hat einfach gesagt, ey, die ist so fleißig, die ist so tüchtig, das kannst du dir nicht vorstellen. Die ist unermüdlich und geht raus. Und dann geht Boas auf sie zu und da sieht man einfach auch seine Großherzigkeit, seine Fürsorge, dass er einfach auch einen gewissen Schutz, sag ich jetzt mal, ihr gönnen möchte. Worauf begründe ich eigentlich dieses, dass er gottesfürchtig war? Und zwar, als er auf das Feld kam, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einwerfe, aber ich denke, das ist wichtig, kam er und sagte zu seinen Knechten, der Herr sei mit euch. Der hat nicht gesagt gehabt, hallo, ja, grüß euch und wie weit seid ihr? Ja, also seid ihr noch nicht weiter? Ey, hör mal, ihr schuftet jetzt schon und habt noch nicht mehr zusammengebracht. Nein, er geht her und sagt, der Herr sei mit euch. Und das macht einfach auch deutlich, der Mann hat eine Beziehung zu Gott gehabt und er wünscht seinen Knechten das Beste, nämlich, dass Gott mit ihnen ist. Das ist doch großartig. Ja? Und dann wird aber, was ich jetzt aber auch, da ist er nicht alleine, sondern als der Engel des Herrn zu Gideon ging, was sagt er zu ihm? Der Herr sei mit dir. Oder Saul wünschte David vor dem Kampf mit Goliath. Auch der Herr sei mit dir. Und um das Ganze abzurunden, selbst Paulus sagt im 2. Thessalonicher 3, Vers 16, der Herr sei mit euch all. Und es zeigt mir einfach, was der Mann für eine Einstellung hatte. Dass er einmal gottesfürchtig war, weil er einfach anderen das, also einfach Gottes Segen wünscht. Auf der anderen Seite war er einfach auch besorgt um seine Leute und hat nicht nur gefordert und gesagt, ihr müsst und ihr sollt und keine Ahnung. Dann geht er zu Ruth hin und sagt, und ermunterte sie und sagt, du, geh nirgendwo anders hin. Geh auf kein anderes Feld. Bleib hier auf meinen Feldern. Lauf hinter meinen Schnittern her und sammle hier das Getreide auf, was runterfällt. In dem Moment sehen wir auch, dass er genau nicht nur gottesfürchtig war, sondern auch Gott gehorsam war. Denn was Matthias vorhin vorgelesen hat, dass eben die Armen, die kein Geld haben, die einfach verhungern würden. Denn wie du schon sagtest, so ein Sozialsystem, was wir heute kennen, das gab es damals einfach nicht. Wenn jemand diese Möglichkeit nicht hatte, dann ist der unter Umständen verarmt und vor lauter Hunger gestorben. Das heißt, er hat genau das umgesetzt, was Gott im Alten Testament, im Buch Mose, schon vorhergesagt hat. Er hat gesagt, Leute, lasst die Armen, lasst das, was auf dem Boden fällt, auf dem Boden liegen und lasst es die Armen aufsammeln. Und genau das tat er. Aber er war auch besorgt um sie. Und er kannte die Umgangsweise mit Armen, die auf die Felder gingen und auflesen wollten. Denn die wurden dann von den Schnittern oder Tagelöhnern oder wie man die auch immer nennt, wurden die dann belästigt. Vielleicht auch sexuell belästigt. Und Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht sogar, wenn die dann denen zu nahe kamen, vielleicht sogar geschlagen, schau, das verschwindet oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt, denen, die als Sammler hinterhergelaufen sind, das war nicht einfach so, dass man die einfach gewähren ließ, sondern ihnen möglicherweise auch noch Gewalt angetan hat. Vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle ihnen sogar das Aufgesammelte weggenommen. Und genau diese Dinge wusste der Boas. Und hat genau gesagt, nein, du bleib bei mir. Bleib auf meinen Feldern, da geht's dir gut. Meine Schnitter sind angewiesen, dir kein Leid anzutun. Und er hat auch den Leuten eingeschärft, die gesagt haben, ihr lasst diese Frau in Ruhe. Ihr tut ihr nichts. Weil er genau, einfach weil er gottesfürchtig war, weil er einfach Gott lieb gehabt hat und genau wusste, wie er sich zu verhalten hat. Und er geht nicht nur so weit, sondern er ist auch fürsorglich, wie ich schon gesagt habe. Er gibt ihr zu essen. Er gibt ihr zu trinken. Er sagt, du, da steht Essen und da steht Trinken. Wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, geh hin, nimm dir was. Das war nicht normal. Das hat kein Landbesitzer in der Regel gemacht. Aber er hat es gemacht. Und das sehen wir auch, was er für einen Charakter hat. Dass er nicht einfach nur egoistisch nur auf seinen Profit schaut. Denn das, was sie jetzt isst, was sie trinkt, das fehlt den anderen wieder. Oder er muss dann Leute engagieren, die dann mehr Brot backen oder mehr Wasser holen. Ja, das zieht ja einen Rattenschwanz hinterher, aber er war bereit dazu und er hat es gerne getan. Und dann geht er sogar noch einmal einen Schritt weiter und irgendwann lädt er sie an seinen Tisch ein. Das heißt nicht nur, dass sie einfach mal Brot nehmen durfte und Wasser trinken durfte, sondern er hat sie, die Leute haben alle miteinander gegessen und getrunken und da hat er gesagt, komm, dann tunk deinen Bissen, wie er sagt, in Essig ein. Und hat ihr dann auch noch Körner gebraten, also geröstete Körner gegeben. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt alles war, was die da gegessen haben. Aber er hat ihr an seinem Essen, das er selber gegessen hat, hat er sie teilnehmen lassen. Was völlig unnormal war. Absolut unnormal. Und was ich auch richtig beeindruckend finde, er geht dann noch zu ihr hin und sagt, und segnete sie. Das muss man sich geben. Eine Frau, die kommt, Nachlese hält, also halt Körner aufsammelt, die runterfallen beim Abernten, geht hin und segnet sie. Ich finde das gewaltig. Und da heißt es in Ruth 2, Vers 12, der Herr vergelte dir dein Tun. Und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Er respektiert das Verhalten dieser Frau. Und er sagt, wow, sie kommt aus einem fremden Land mit ihrer Schwiegermutter. Und wie das Verhältnis Schwiegermutter, Schwiegertochter oft auch sein kann, da brauche ich keinem was erzählen. Ja? Und unterstützt ihre Schwiegermutter und sagt, ja, sie ist gekommen, unter den Flügeln Gottes Zuflucht zu suchen. Und das Segen, er segnete sie. Und sie reagiert dann darauf und fiel auf die Knie, weil sie genau wusste, was für eine Stellung der Boas hat und was für eine Stellung sie hatte. Sie waren weniger wie die Mägde, die dort auf dem Feld waren. Und Boas, er war ja, ein wohlhabender, reicher Mann. Ja. Und Boas erlaubte ihr sogar, zwischen den Garben aufzusammeln. Anscheinend war das verboten, das weiß ich nicht. Das heißt, wenn die Garben dort standen sind, ich weiß nicht, ob ihr das doch wisst, wie das damals war. Es wurden Garben gebündelt zum großen Bund und die standen da. Und anscheinend, wenn die gebunden waren und hingestellt wurden, durfte man, so lese ich das aus diesem Text heraus, dazwischen nicht aufsammeln. Und was hat er gesagt? Tut ihr kein Leid an, wenn sie dort aufsammelt. Das heißt, er hat sie auch da unterstützt. Er war großherzig, großzügig. Und er hat dann sogar noch und ging dann noch einen Schritt weiter und sagte, und dann lasst ab und zu mal was fallen. Zieht einfach mal einen Halm raus, lasst ihn fallen, damit sie aufsammeln kann. Ist das nicht gewaltig? Dieser Mann. Also je mehr ich, wie ihr schon seht, mich mit dem Boas beschäftigt habe, umso begeistert bin ich von diesem Mann, von dem Verhalten, von dem, wie er einfach auch Gott lebt. Er war nicht nur einfach ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch, sondern er hat das, was er aus der Bibel erkannt hat. Das, was er ja, einfach daraus gelesen hat. Er hat es einfach gelebt, er hat es umgesetzt. Und hat das, wie vielleicht wenige in Israel, ja, in seinem Leben verwirklicht. Ruth war, und das muss man auch noch sagen, ihre Schwiegermutter gehorsam. Und genau tat genau das, was Naomi ihr empfahl. Müsst ihr mal vorstellen. Die Naomi sagt, du mach das und so. Und sie macht's. Wie viele Schwiegertöchter sagen, ja, gute Frau, du darfst mir gern was sagen, aber ob ich es dann mache, das bleibt bei mir. Und du hast mir gar nichts vorzuschreiben. Ich bin eine eigenständige Person. Was willst du von mir? Das möchte ich jetzt einfach auch einmal so einwerfen. Das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. wenn du, und da ist es jetzt egal, wen ich jetzt da nehme, als Schwiegertochter, Schwiegermutter, ein gutes, intaktes, tolles Verhältnis, also auf beiden Seiten habt, dann solltet ihr wissen, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Einmal, dass ich als Schwiegermutter respektiert werde, als Schwiegermutter, ja, auch für sie, dass ich für sie da bin, das ist nicht selbstverständlich. Und dass ein gutes Verhältnis zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter da ist, ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich habe genug Beispiele erlebt, kann euch genug Dinge erzählen, wo es genau andersrum ist, wo sich die anfeinden, wo die sich schier die Augen rauskratzen und was auch immer, also richtig gegeneinander sich verhalten und ja, einfach viel Leid auch in Familien hineinging durch diese Feindseligkeiten. Aber das war jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs. Ruth war ihrer Schwiegermutter gehorsam. Was sagt denn Naomi? Sagt, du, jetzt heute Abend wird auf den Tennen, also heute wird geworfelt. Geworfelt heißt, kommt ein Wind, man schmeißt mit einer Schaufel das Getreide hoch, das Getreide fällt, weil es ja schwerer ist, einfach runter und im Grunde genommen heißt es, also, es wird die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Das heißt, der Wind fegt durch, er bläst diese feinen Hülsen, die um das Getreide nochmal herum sind. Es fällt quasi, also das Getreide fällt zu Boden und die Spreu, also diese Hülsen, die werden vom Wind weggetrieben, sodass am Ende nur das Korn, das Getreide übrig blieb. Und genau das passierte an diesem Tag. Und die Naomi wusste natürlich auch, dass wenn das Getreide, also geworfelt wurde, dann wird es hinterher so ein kleines Fest geben. Man trinkt ein wenig Alkohol, man isst schön miteinander und ist einfach fröhlich über die Ernte, die man eingebracht hat. Und da sagt sie, du, zieh dich anständig an, wasch dich oder bade dich und zieh dein bestes Kleid an und geh hoch. Bleib aber unauffällig. Und wenn du siehst, wo sich Boas, sie hat dann auch noch erwähnt, dass Boas ein Löser ist, also jemand, der ihnen als Verwandtschaft einer, der sehr nahe steht und der im Grunde genommen ihnen, der sie aus der Situation herauslösen kann, in der sie sich befinden. So möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Ich werde da nochmal nachher ganz kurz genauer drauf eingehen. Also das heißt, er ist ein Löser und sie soll seine Füße, quasi die Decke aufdecken, soll sich an seinen Füßen hinlegen und einfach dort liegen bleiben. Aber sie soll sich merken, wo er sich hinlegt, dass sie sich vom Falschen legt. Ne? Ja, das ist gar nicht so ohne. So, und dann, und genau das macht Ruth. Sie geht hoch und sie legt sich zu den Füßen von Boas. Und irgendwann, ihr müsst euch mal vorstellen, du wirst irgendwann mitten in der Nacht auf und denkst dir, was ist denn da? Der ist sicher zu Tode erschrocken, weil er nicht wusste, was jetzt da passiert. Hat sich da irgendeine Dirne oder irgendwer hingelegt und will ihn, weil es kann ja genauso sein, dass sie dann plötzlich anfängt zu kreischen, zu schreien und dann wird bekannt, dass die da liegt und dann, das war für den Tod peinlich. Also es war damals halt noch eine andere Situation als wie heute. Heute denkt sich doch kein Mensch was drüber, der Mensch drüber nach. Aber er ist erstens mal erschrocken, lehnt sich nach vorne und sagt, ja, wer bist du? Und dann sagt Ruth 1, ich bin also Ruth, deine Magd und du bist mein Löser. Sie weist ihn darauf hin, dass er im Grunde genommen auch vor Gott eine Verantwortung hat, sie aus dieser eigentlich schlimmen Situation mit ihrer Schwiegermutter alleine, ohne Besitz, gut, sie hatten noch Felder, aber das war ein Problem, wie kommt sie zu denen? Aber er war der Ausweg aus dieser Situation. Und das hat sie ihm gesagt. Und dann sagte er, ja, du hast recht. Er hat sie jetzt nicht davon gejagt oder sonst was, sondern er hat gesagt, ja, du hast recht. Und was so beeindruckend war, also das begeistert mich richtig, Er hat gesagt gehabt, diese zweite Handlung, die ist um vieles wertvoller, als was du vorher gemacht hast. Eben, dass sie tüchtig war, Tag und Nacht, also den ganzen Tag in brütender Hitze gearbeitet hat, gesammelt hat, sich gequält hat. Und dann sagte er, ja, du hättest, die muss auch hübsch gewesen sein, du hättest zu dir irgendeinen jungen, reichen, hübschen oder gut aussehenden Mann angeln können, hättest alles Mögliche in Bewegung setzen können, um so einen Mann zu bekommen. Und was hat sie gemacht? Nein. Sie hat ganz genau gewusst gehabt, das ist der richtige Weg, den ich hier in Israel begehen muss. Und er ist derjenige, der uns aus dieser Situation rausnehmen kann. Und er sagt, das, was du da getan hast, ist noch viel, viel wertvoller. Und Ruth erinnert ihn daran, sie hat gesagt, er soll sie mit seinem Saum bedecken. Das heißt, im Grunde genommen nimmt sie in dem Fall noch einmal Bezug auf den Segen, den er ihr zugesprochen hat. Ich lese ihn nochmal vor. Da heißt es, der Herr vergelte dir dein Tun. Dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist. Und dann, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und im übertragenen Sinn ist im Grunde genommen Boas derjenige, unter dessen, wenn man so sagen will, Flügel, sie Zuflucht suchen kann. Was heißt es, unter Flügeln Zuflucht suchen? Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als Schutz zu bekommen. Dass ich einen Schutz gewährt bekomme. Und er hat dann einfach gesagt, okay, ich wäre bereit, dieser Löser zu sein. Ja? Aber er hat auch gesagt gehabt, es gibt einen anderen, der vom Verwandtschaftsgrad her näher ist. Und er wäre eigentlich derjenige, der den Anspruch hat, Löser zu sein. Und er sagte aber auch, dass im Tor, das heißt der Stadtrat, also ist bei uns jetzt heute ein Stadtrat, also die Stadtobersten, muss dir vorstellen, diese ganzen Knechte, die haben das nicht nur dem Boas erzählt, sondern die haben gesagt, ey, die ist echt, die Frau ist echt genial. Weißt du, die haben das rumerzählt, sodass das sogar der Stadtrat wusste, dass die Ruth eine tüchtige Frau war. Und ich finde es einfach genial. Es gibt im Sprüchebuch, als ich über einen Muttertag gepredigt habe, hatten wir vorher drüber geredet und da gesagt, ich war so am Überlegen, über die tüchtige Hausfrau zu predigen. Und dann kam dann Kritik, gesagt, oh nee, bloß nicht. Da habe ich hinterher schlechtes Gewissen, so ungefähr. Ne? Aber ich habe es ja dann anders gemacht. Ne? So. Aber in Sprüche 31,10 heißt es, eine tüchtige Frau ist wertvoller als Korallen. Ich weiß jetzt nicht, was an Korallen so wahnsinnig wertvoll ist. Aber ich möchte es jetzt einfach einmal anders umschreiben. Die ist unbezahlbar. Die ist so wertvoll, die kannst du schier nicht bezahlen. Oder dann am Ende von Sprüche 31 heißt es, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, doch du übertriffst alle. Also die Ruth war eine Frau, die war einfach tüchtig, so wie, denke ich jetzt, das in Sprüche erwähnt wird. Und man hat einfach auf Deutsch gesagt, im positiven Sinn, sich das Maul über sie zerrissen. Und das hat Boas ihr da abends dann noch gesagt. Und was hat er gemacht? Der ist dann hergegangen und hat gesagt, ich kläre das. Und als dann die Ruth wieder zu Naomi zurückging, dann sagte die, du, der gibt bis heute Abend keine Ruhe, bis bevor der eine Lösung hat. Und was hat er gemacht? Er hat sich dann in den Stadtrat gesetzt und hat, also im Tor, also das heißt, es war öffentlich, und dann, wenn dann die Leute so vorbeigehen, hat er gesagt, ey du, hey, komm mal her, du bist ein Löser. Oh, was, ich? So, und dann hat er den erstmal gegrallt. Dann hat er gesagt, ja, du bist erstrangig, vor mir. Und und er hat es dann erklärt. Ruth will ihr Feld verkaufen, Naomi will ihr Feld verkaufen, und er, ob er es kaufen will. Und dann sagt er, ja, selbstverständlich will ich das kaufen. Und dann sagt er, aber, da ist die Ruth noch, ne? Die ist Moabiterin. Das heißt, du musst die auch heiraten. Und plötzlich kriegt der Typ kalte Füße. Dann sagt er, ja, aber, ja, ich richte doch mein Erbe nicht zugrunde. Weil es ist ja so, wenn er, im Grunde genommen ist es ja, wenn jemand als Löser auftritt, dann heißt es ja so, dass er Nachkommen schafft für den Verstorbenen der Witwe. Das heißt, auch das, was er selber an Besitz hat, wenn er diese Frau heiratet, dann kriegt er zwar den Besitz der Witwe, den sie hat, aber im Grunde genommen, irgendwann steht dann auf dem, ich sag mal, Erbschein, nicht Boas, keine Ahnung was drauf, sondern da steht dann der Name des Mannes von der Ruth. Wie heißt der jetzt wieder? Machlon. So, aber Boas, er war dazu bereit. Aber der andere, der war da nicht dazu bereit. Er hat gesagt, nee, das ist mein Erbe, geht mein Erbe zugrunde. Das heißt, ich will einen Erben, der meine Erblinie selber fortsetzt. So, und der Boas, der war ja, da möchte ich dann nochmal darauf zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Da heißt es, was ihn eben charakterisiert. Von scharfem Geist oder in ihm ist Kraft. Und dass der klug war, das wird jetzt auch hier deutlich, denn er hat dann 10 der anderen Ältesten zu sich gerufen und hat gesagt, du, folgende Sachverhalt ist da. Er wäre der eigentliche, der erstrangige Löser oder Erlöser, könnte man auch sagen. Ich wäre bereit, das zu machen, aber er wäre vorderst dran. Und er hat aber jetzt abgelehnt, weil er die Ruth nicht heiraten will. Ihr bezeugt es jetzt. So, und dann hat eben der andere das auch klar ausgesprochen. Nein, er will dieser Löser eben nicht sein. Und dann gab es damals so eine Regelung. Dann hat quasi der, in dem Fall der Boas, dem anderen hat seinen Schuh ausgezogen und hat ihm den Schuh gegeben. Und das war, wie wenn wir jetzt heute unter einen Vertrag eine Unterschrift drunter setzen. Also es war besiegelt. Und diese 10 Ältesten, die haben das quasi dann bezeugt, dass dieser Tausch, oder wie man das auch ausdrücken will, vollzogen wurde. So, und damit war das im Grunde genommen erledigt, war besiegelt, und der Boas war auch im Grunde genommen dieser Löser. Ich frage mich, was wäre mit Ruth und mit Naomi passiert, wäre Boas nicht als Löser eingetreten oder aufgetreten. Ich bin mir sehr sicher, die wären einsam, verarmt, elend, irgendwann gestorben. Denn sie hatten zwar noch Feld, das, so wie ich das rausgelesen habe, anscheinend nicht verkauft wurde, als sie ins Ausland gingen. Aber um das zu verkaufen, ja, hätten Löser da sein müssen. Und ob die wirklich viel Geld dafür erlangt hätten, um davon ein ganzes Leben lang zu leben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder es wäre ganz übel, also die hätten wirklich extrem viel arbeiten müssen, um dieses Land weiter zu bewirtschaften und davon überhaupt leben zu können. Also es wäre alles andere als einfach gewesen. So, aber ich möchte jetzt nochmal auf Boas eingehen. Und zwar, was tat Boas da eigentlich? Er verzichtete auf seinen Vorteil. Das heißt, er hat alle Vorteile, die er sonst normalerweise gehabt hätte, er hätte sich ja jede Frau nehmen können, ohne irgendwelche Verpflichtungen, und hätte seine Namenslinie fortsetzen können. Hat er aber nicht gemacht. Dann, er nahm sein Erbe nicht so wichtig, aber nicht, weil es ihm wurscht war. Nein, sein Erbe war ihm mit Sicherheit wichtig und wertvoll. Aber, und da muss ich ehrlich sagen, begeistert mich dieser Mann wieder, er respektierte Gottes Gebot. Ja? Und, also, dass er sein Erbe an die Nachkommen seines Verwandten weitergibt. Das musst du dir mal vorstellen. Er respektierte Gottes Gebot so sehr, dass er bereit war, auf sein eigenes Erbe, das er vererbt bekommen hat, zu verzichten, um Gottes Gebot zu erfüllen. Unglaublich. Unglaublich. Und er nahm sich selbst zurück. Und was sehr interessant ist, ist auch, er nahm sich eine heidnische Braut. Denn Ruth war ja nach wie vor Moabiterin. Und was ich so richtig großartig finde, er setzt eine Segenslinie fort, die am Ende, am Ende bis zum Erlöser dieser Welt geht. Das ist sehr großartig. So, und jetzt möchte ich einfach einen Schwenk machen. Was machte Jesus? Jesus verzichtete auch auf seinen Vorteil. Ich möchte bloß immer daran erinnern, als Jesus kurz vor der Kreuzigung stand, da hat er gesagt, ich könnte 12 Legionen Engel herbeirufen und das Ding wäre vorbei. Hat er nicht gemacht. Was macht Jesus auch? Er gibt uns sein Erbe. Jesus nahm sich selbst zurück. Was macht Jesus auch? Und da ist auch wieder eine Parallele da. Er nimmt sich eine heidnische Braut. Du und ich, wir sind alle Heiden. Aus Sicht von Israel sind wir alle Heiden. Jesus nimmt uns als seine Braut, als Heiden. Und Jesus, er ist der Erlöser der gesamten Welt. Merkt ihr was? Ist das nicht großartig? Boas, ein Sinnbild für das, was Jesus für uns getan hat. Es ist gewaltig. Und ich möchte jetzt einfach noch ein paar Dinge sagen. Einfach noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf die Charaktere, die Boas getan hat. Und dann noch ein paar abschließende Gedanken. Es ist gleich fertig. Was charakterisierte Boas? Ich möchte noch mal daran erinnern. Und wenn ihr jetzt die Ausführungen von mir mit dem, was ich jetzt hier lese, vergleicht, dann merkt er, genau das charakterisiert Boas. Er war gottesfürchtig. Gut, er war angesehen und vermögend. Sicherlich hat Gott ihn da auch gesegnet, möchte ich mal behaupten. Aber er war großherzig. Er war verständnisvoll. Er war gesetzestreu. Er war großzügig. Er war keusch. Er war pflichtbewusst. Er war nicht nachtragend. Er hätte ja aussagen können, bist du selber schuld, wärst du nach Moab gegangen, wärst hier geblieben, wäre alles anders passiert. Ja? Und er war Gott gehorsam. Und jetzt möchte ich einfach einen Aufruf an euch einfach weitergeben und euch die Frage stellen. Nicht nur die Frage, sondern mehrere Fragen. Bist du bereit, genauso gottesfürchtig zu handeln wie dieser Boas? Bist du bereit, auch Gott gehorsam zu sein, wie Boas? Bist du bereit, deinen eigenen Egoismus beiseite zu schieben, um Gott zu dienen? Und ich denke, da hat jeder von uns in gewisser Hinsicht zu knacken. Bist du bereit, für deinen Herrn, Jesus Christus, auch Opfer zu bringen? Ja? Bist du bereit, Gott hingegeben zu leben, wie es auch Boas tat? Und bist du bereit, Gott mehr zu dienen als dir selber? Und jetzt einfach als Schlusswort, wir haben demnächst ein paar größere Veranstaltungen. Einmal kommt der Peter Hane, 14 Tage später haben wir eine zweitägige Evangelisation. Ja, und bei der wirklich helfende Hände benötigt werden. Ja? Bist du bereit, auch da in gewisser Hinsicht ein Opfer zu bringen, mitzuhelfen, wo es geht, so wie man es halt selber auch kann, mit anzupacken? Bist du bereit, all diese Dinge, die auch Boas in seinem Leben umgesetzt hat, bist du bereit, die auch in deinem Leben umzusetzen? Unserem lebendigen Gott zu dienen. Amen.